Als der Christian mich gefragt hat, ob ich predigen kann, jetzt heute an diesem Tag, und da habe ich gesagt, das fällt gut zusammen mit einem Ereignis, mit einem Event, auf das wir zuleben, ich zumindest, und ich hoffe auch ihr in irgendeiner Form. Ich habe das schon mal angesagt. Am kommenden Samstag, 21., ist ein Jesusmarsch in Dresden, mit dem ich mich seit einiger Zeit beschäftige. Und die Geschichte begann damit, dass ich ungefähr 14 Tage, 3 Wochen vor meinem Urlaub, so Mitte Mai, von Geschwistern, ich probiere es mit Mikrofon in der Hand. Ja, okay. Eine E-Mail bekommen habe mit der Anfrage, ob Sie nicht mit uns in Dresden mit einer Gruppe da sein können und einfach einen Jesusmarsch machen. Und der Hintergrund ist, dass ja Walter Heidenreich, kennt ihr vielleicht, einer von den weltweit mit bekanntesten Evangelisten, der seit 30, 40 Jahren die FCJG, Freie Christliche Jugendgemeinschaft, gegründet hat. Und der war mit dabei bei diesem Europe Awakening. Ich weiß nicht, ob ihr was wisst. Da war in Nürnberg vor 2 Jahren ein großes Ereignis im Stadion mit vielen Jugendlichen, wo sich Menschen aus der ganzen Welt, also jetzt berufene Männer Gottes, zusammengetan haben, um der Jugend dieses Europa ans Herz zu legen, und zwar das, was Jesus im Sinne hat mit Europa, also dass Europa erwacht für den Glauben, für ihn selber. Und die FCJG ist eine Gemeinschaft, die sehr viel betet. Die haben einen eigenen Gebetsberg und einen eigenen Gebetsdienst. Und in diesem Zusammenhang hatten sie den Eindruck, dass sie sich aufmachen sollten, damit Deutschland erwacht und insbesondere Ostdeutschland wieder zu dem findet, was es in der Geschichte immer wieder an verschiedenen Orten war. Zum Beispiel in Herrnhut. Herrnhut ist eine Gebetsbewegung unter den Geschwistern von einer Gemeinde aufgebrochen unter Zinzendorf, die, glaube ich, 100 Jahre lang 24 Stunden am Tag dann gebetet haben. Und man trifft immer wieder Menschen auf der ganzen Welt, die von den Herrnhutern, die ausgesandt worden sind als Missionare, sozusagen inspiriert oder durch ihren Dienst zum Glauben gekommen sind. Ob das die Chinesen sind oder die Afrikaner, wer auch immer. Sie erinnern sich an die Moravians, das sind die Herrnhuter Brüder und Geschwister. Und der Walter Heidenreich, dieses und seine Leute, die hatten den Eindruck, sie sollten nach Ostdeutschland kommen, um Ostdeutschland zu dienen, damit diese verschütteten Quellen, Brunnen wieder aufbrechen. Und das war, denke ich, die tiefste Motivation, warum sie uns angefragt haben, ob wir in Dresden nicht sowas machen, dass Jesus wieder öffentlich gezeigt wird. Wir kennen die vielen Demonstrationen in den Nachrichten, wo x-beliebige Leute mit x-beliebigen Anliegen auf die Straße gehen und keine Probleme haben, das öffentlich zu machen. Aber wann habt ihr das letzte Mal Christen auf der Straße gesehen, die Zeugnis gegeben haben, dass sie mit Jesus leben und dass Jesus auch in dieser Stadt lebt und dass Jesus auch für diese Stadt ein Anliegen hat? Ich glaube, die wenigsten sind von uns in den letzten 2 Jahren auf der Straße mal angesprochen worden, wo jemand sie auf Jesus hinweisen wollte. Und dann hätten vielleicht einen Bruder oder eine Schwester gefunden. Aber gibt es auf unseren Straßen Menschen, die Jesus im Herzen tragen und sagen, ich liebe diese Stadt und ich liebe die Menschen in dieser Stadt? Danke, Manuel. Ja, von dir weiß ich das. Deshalb haben wir, meine Frau und ich, relativ kurzfristig gesagt, dass wir das gerne prüfen wollten. Ich habe ein paar Geschwister angerufen hier von der Evangelischen Allianz und vom Stoffwechsel, den Ralf Knaute und den Friedemann Schwinger und so. Und sie waren offen. Sie waren dafür, dass wir das machen. Trotz Urlaubszeit, trotz kurzer Vorbereitungszeit und diese Dinge, weil wir das auch, weil wir das in Dresden schon seit Jahren auf dem Herzen haben und dafür beten. Es gibt Gebetsbewegungen und Gebetszeiten in Dresden schon seit Jahren, wo die Menschen für Dresden beten. Und ich möchte anfangen, ja, vielleicht noch mal kurz eine Einbettung. Wir waren vor knapp 3-4 Wochen mit dem Martin Buchwitz, der uns sozusagen coacht, auch vom Leitungsteam her, hier zusammen. Und er hat uns eine Predigt gehalten und hat gesagt, es gibt in dem Leben eines Christen 3 Bekehrungen. Die erste Bekehrung ist zu Jesus, zu Gott hin. Die zweite Bekehrung ist zur Gemeinde hin, zur Familie, Gemeindefamilie hin. Und die dritte Bekehrung ist zur Welt hin, zu den Menschen, die in dieser Welt leben. Wir haben vorhin gehört, dass die Simi uns vor 14 Tagen eine Predigt gehalten zu den, die Gemeinde als Familie. Und haben auch heute wieder davon gehört. Und meine Predigt geht heute die Welt, die Stadt als Familie Gottes. Weil da leben Menschen, die Gott auch lieb hat und für die Gott auch eine Bestimmung hat, eine Berufung hat, so wie er mit jedem Einzelnen von uns eine Berufung hat. Ich möchte am Anfang euch ein Video zeigen, was Thomas Klinke von der Methodistischen Gemeinde zusammengestellt hat, wo wir sozusagen werben für die Teilnahme an diesem Marsch für Jesus. Wir sehen am Anfang Szenen von einem Marsch für Jesus in Lüdenscheid, der vor ein paar Wochen, also bei ihrer Pfingstkonferenz Burning Hearts, stattgefunden hat. Und dann kommt etwas, was uns in den letzten Wochen sehr berührt hat und sehr bewegt hat, weil sie in ihrem Gottesdienst, den sie wöchentlich samstagabends haben in Lüdenscheid, der auch live übertragen wird über Facebook und meine Tochter ist da mit dabei, die ja irgendwann kam an dem Samstagabend eine WhatsApp oder so. Wir beten im Gottesdienst für Dresden, ob wir nicht reinschauen wollen. Dann haben wir uns schnell reingeklinkt und haben dann die letzte halbe Stunde dieses Gottesdienstes, wo die Gemeinde für Dresden gebetet hat, mitbekommen haben. Und der Thomas Klinke hat diese Gebetszeit, wo diese Geschwister von der FCG für Dresden beten, auch für diesen Marsch beten, zusammengeschnitten. Und ich möchte jetzt, dass wir dieses Video, das dauert 3 Minuten oder so, anschauen. Und dann fahre ich fort mit meiner Predigt, damit wir wissen, was da passiert und wie wir damit umgehen können. Und nach der Predigt werden wir das nochmal anschauen und eine gemeinsame Gebetszeit haben, wo wir vielleicht in Kleingruppen, ich sagte es schon an, einfach uns zusammenstellen und miteinander für Dresden und für diesen Marsch des Lebens, nicht Marsch des Lebens, den gibt's auch, Marsch für Jesus beten. Wir waren, als wir das gehört haben, es gibt noch ein paar andere Passagen da drin, es gibt auch zwischen den Übersetzungen, das ist sozusagen wirklich ein Kondensat von dem, was da gelaufen ist. Wir waren da sehr berührt. Also einmal über die, dass es Menschen in Deutschland gibt, die Dresden auf dem Herzen haben und die eine Leidenschaft für Jesus haben. Und wir waren auch in der Vorbereitungszeit schon so an der Stelle, dass als ich das erste Mal gehört habe, dass die FCJG mit Walter Heidenreich sich sozusagen aufmachen nach Dresden und uns bitten, ihnen einen Platz zu bereiten mit den Dresdner Geschwistern zusammen. Ich war tief bewegt von Gott her, weil ich seit Jahren in meinem Herzen das trage, dass Jesus auf die Straßen geht. Jesus, für mich ist das Evangelium von Jesus das Evangelium von Jesus hat einen öffentlichen Anspruch. Nicht nur einen persönlichen Anspruch für mein Leben, sondern Jesus baut sein Reich. Und da gehören wir dazu. Und er ist der König dieses Reiches. Und da gehört auch Dresden mit dazu. Also hat auch Jesus als der Schöpfer, als der, der auch über Dresden wacht, hat er einen Anspruch, dass er mit denen, die in Dresden sind und die Dresden auf den Herzen haben und Dresden lieb haben, einfach öffentlich geehrt wird. Und das wollen wir an diesem Tag machen. Ich sage dann später nochmal, wenn wir das Video nochmal anschauen, auch genau, um was es geht, wo wir da unterwegs sein werden. Ich kenne das von meinem Leben, dass dieser Punkt, dass Jesus öffentlich sein Evangelium ja gepredigt hat. Wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, ist das meiste öffentlich geschehen, wo erzählt wird. Oder die Geschichten, die wir in den Evangelien lesen, ist immer so, dass Jesus öffentlich unterwegs war, dass er gepredigt hat und dass er den Menschen geholfen hat. In Apostelgeschichte, ich glaube 10, Vers 38, heißt es, dass Jesus geführt vom Heiligen Geist unterwegs war und den Menschen, wo er dir getroffen hat, Gutes getan hat. Und dass er sie befreit hat, die von Krankheiten her vom Teufel gefesselt waren. Also Jesus ist in der Öffentlichkeit umhergezogen. Natürlich muss man heute sagen, es war eine andere Situation, war eine andere Kultur. Aber stellt euch mal vor, dass es heute auch Menschen in dieser Stadt gibt, die einfach Jesus die Ehre geben und die Werke Jesus tun in unserer Stadt. Ich kenne jemanden, den Manuel zum Beispiel, und der hat mir vorhin zugeflüstert, dass er noch ein Zeugnis hat von den letzten Tagen, was ich gerne jetzt hier mit einbringen möchte. Manuel, kommst du?
Hallo. Oh. Manuel, wie gerade schon angekündigt, ich möchte euch ein kurzes kleines Zeugnis geben, was gestern passiert ist, unter anderem gestern. Weil eigentlich mittlerweile jeden Tag was passiert mit Gott, weil der lebendige Glaube ist, was ich kennengelernt habe. Eben das, was gerade angesprochen wurde. Das erste Lied, was heute gespielt wurde, dass Gott uns die Augen öffnet, dass uns Klarheit verschafft in unserem Blick, dass uns den Blick erhält. Das ist genau gestern passiert. Ich war mit einer Schwester in Christus unterwegs. Wir sind gerade aus der Zentrumgalerie auf die Prager Straße eingebogen. Und direkt vor uns ist eine Frau mit Blindenstock eben vor uns lang gegangen und da habe ich zu ihr gesagt, hast du schon mal für jemand Blindes gebetet? Sagt sie, Gott, nein. Nach dem Motto, das traue ich mir eben noch nicht und das ist eine Nummer zu hoch. Habe gesagt, gut, die läuft gerade nie umsonst an uns vorbei, lass uns einfach hingehen und ansprechen. Gesagt, getan, sie war offen dafür, sie hat auch schlecht gehört, sie hat auch Hörgeräte drin, hat auch gesagt, dass schon andere Christen für sie gebetet haben und sie einfach angesprochen haben, was wir natürlich als Bestätigung empfunden haben, dass selbst wenn jetzt gar nichts passiert, dass wir einfach auf der sicheren Seite sind, dass Gott uns dort einfach benutzt und einfach auch dieses Ansprechen, einfach diese Zeit, die wir mit Menschen verbringen können, dass wir das einfach auch als Geschenk weitergeben können. Weil gerade heutzutage Zeit etwas ist, was jeder nicht wirklich hat, weil es eben nur zack, zack, zack hintereinander weggeht. Jedenfalls, wir durften beten, haben sie beiseite genommen, haben 6, 7, 8, 9 Mal gebetet und es wurde besser. Sie hat gesagt, es wird heller. Es wird heller, deswegen bei dem ersten Lied ist mir das sofort gekommen, dass ich das einfach ansprechen muss. Wir haben auch für ihre Ohren gebetet, immer wieder gebetet. Sie hat auch geweint und das war einfach ein fantastischer Moment. Und es wurde Stück für Stück besser, bis wir uns dann verabschiedet haben, wo sie dann losgegangen ist. Und wir haben ihr einfach hinterhergeschaut, wo sie dann gegangen ist. Und 10 Meter vor ihr kam ein Mensch und sie hat einfach eine Biege gemacht, wo sie vorher unser Gesicht innerhalb von dem halben Meter nur verschwommen wahrgenommen hatte. Und wir haben uns so gefreut und haben in die Hände geklatscht, da drehte sie sich um und hat uns einfach gehört und wir haben gewunken und sie hat gewunken und sie war 10, 15 Meter weit weg. Halleluja, preis den Herrn, es ist vieles möglich, dass wir einfach rausgehen und einfach uns trauen, in Jesus Namen zu beten für andere Menschen, ihnen Gutes zu tun, ihnen Zeit zu opfern, einfach für sie zu beten und zu schauen, was Gott mit ihnen macht und was er mit ihnen vorhat und was er dort bewirken will. Das ist ein Gott der Wunder, das ist ein Gott der Halt, der war, der so ist, wie er ist und der so immer so bleiben wird, so steht es auch geschrieben. Ich will euch einfach Mut zu sprechen, für andere Menschen in Jesus Namen zu sprechen und zu beten. Wir können maximal unser Gesicht verlieren vor anderen. Was ist das schon? In anderen Ländern kommt man ins Gefängnis oder wird gleich getötet. Wo in anderen Ländern sind die Bibel, gibt es Todesstrafe drauf, wenn man die alleine hat. Probiert es einfach aus. Habt den Mut. Auch wenn es peinlich ist, im ersten Moment, umso größer ist die Freude nachher, wenn ihr es einfach gemacht habt und die glücklichen Gesichter seht und einfach das Lächeln seht. Das war jetzt bloß ein kleiner Einblick. Es geht täglich darum, einfach die Jesus-Nachricht zu verbreiten und auch die Herrlichkeit, dass wir Licht sind in dieser Dunkelheit und dass wir einfach das Tageslicht von anderen erhellen und unsere, unseren Frieden, den wir von Gott bekommen, einfach weitergeben. Und das möchte ich einfach ans Herz legen. Gut.
Danke, Manuel. Also wer sich ab und zu in der Fußgängerzone aufhält, kann vielleicht auch den Manuel treffen. Mein Punkt ist folgendes, ob es uns gelingt, dass wir uns synchronisieren, eins machen mit dem, was Jesus auf dem Herzen hat, mit der Stadt. Ich weiß, das war oft kein Thema. Ich kenne Menschen, die sagen, also Gott wird es schon richten, wenn er was will mit dieser Stadt oder wenn er was will mit den Menschen, dann hat er andere Möglichkeiten, als dass ich jetzt auf die Straße gehe und mich da jetzt hier anquatschen lasse oder Leute mich irgendwo komisch anschauen. Ich glaube, bei Gott ist es anders. Gott hat seinen Plan mit den Menschen in der Art und Weise aufgebaut, dass er nichts tut, ohne dass er es mit den Christen auf dieser Erde tut. Also wir sind Partner Gottes. Und ich höre dann oft die Situation, wo jemand sagt, na ja, bei den Moslems, da kommt der Herr Jesus nachts und erscheint ihnen und die haben einen Traum und da ist Jesus in ihnen und dann, die kommen ja dann auch irgendwo zum Glauben. Das mag sein. Also Träume allein oder eine Begegnung mit Jesus macht uns noch nicht zum Christen. Sondern Christen werden wir, wo wir von den Menschen das Wort Gottes hören. Und wo jemand auf das Wort Gottes reagiert und sagt, ja, ich glaube das und ich bekenne das, dass ich meinen Jesus Leben gebe und dass er für mich gestorben ist. Und die Wahrheit macht die Menschen frei. Die Wahrheit des Wortes Gottes. Deshalb braucht es jeden Menschen, der irgendwann mal Christ wird, muss das Wort Gottes gehört haben. Das ist das so, wie Gott es angelegt hat. Ich will euch ein paar Stellen im Alten und Neuen Testament zeigen, wo Gott ganz bewusst sagt, ich brauche dich. Wo er sagt, entscheide dich. Ich habe dir was gegeben, ich habe was vorbereitet. Als Jesus vor 2000 Jahren gestorben ist am Kreuz, hat er seine Liebe gegenüber jedem Menschen, der war, der ist und der in Zukunft kommen wird, gezeigt. Und hat diesen Menschen durch das, was er am Kreuz getan hat, durch das sein Blut, was er vergossen hat und durch seine Auferstehung, wo der Vater dieses Werk geehrt hat und wieder auferstanden hat, hat er alles bereitet, was ein Mensch zum Leben braucht. Es ist nichts mehr dazu zu tun. Auch unsere Gebete sind oft Gebete, die meinen, wir müssten Gott zu etwas bewegen, damit er etwas tut oder Neues tut. Brauchen wir nicht. Jesus hat alles getan, was wir brauchen. Wir dürfen zugreifen im Glauben. Ein paar Sachen, und Gott hat es, in Epheser 2, Vers 8 heißt es zum Beispiel, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Hier wird gesagt, die Gnade hat Gott gegeben, das Geschenk, dass wir leben dürfen, das Geschenk, dass wir erlöst sein dürfen, dass wir versorgt sein dürfen, dass wir heil sein dürfen, das hat Gott bereitet. Der Glaube ist unsere Verantwortung. Wir dürfen das glauben und dann kommt es zusammen. Dann sind wir errettet. Ein anderes Beispiel, wo der Paulus in Römer 10, Vers 10 sagt, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Das ist etwas, was wir auch tun. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Also ich muss zweimal was tun. Gott hat es bereitet durch seine Gnade. Ich muss im Herzen glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dass er der Herr ist, dass er mich liebt, damit ich gerecht werde, damit ich wieder richtig gestellt werde in meine Beziehung zu Gott. Und mit dem Munde muss ich das aussprechen, damit es Realität wird in meinem Leben, um gerettet zu werden. In Offenbarung 3,20 sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Gott klopft an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Gott klopft an, Jesus klopft an. Und diese Tür hat wahrscheinlich nur einen Türöffner von innen. Das heißt, ich muss aufmachen, damit diese Gemeinschaft möglich ist. Auch hier wieder, Gott klopft an, es ist das, was er tut, was ich tun muss, ist aufmachen, ist öffnen. In 5. Mose 11, 26 sagt Gott, ich lege euch heute den Segen und den Fluch vor. Gott will segnen, wir entscheiden uns, was wir tun. Es ist immer so, dass Gott nicht Dinge alleine tut, souverän tut, wie manche meinen, oder dass er alles kontrolliert, sondern es ist eben so, dass Gott immer auf uns angewiesen ist, damit wir unseren Part tun. Im Römer 12 zum Beispiel am Anfang heißt es von Paulus, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Die Barmherzigkeit Gottes ist es, was steht, dass ihr eure Körper darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das soll euer vernünftiger Gottesdienst. Gott hat Barmherzigkeit gezeigt. Das, was wir machen, ist, dass wir uns hingeben. Das ist unser vernünftiger Gottesdienst, dass wir sagen, mein Leben gehört dir. Meine Glieder, mein Leib, mein Körper, meine Seele, mein Geist, das gehört dir. Und dann geht es noch weiter. Und passt euch nicht diesen Weltlauf an, also diesen Zeitgeist an. Das ist wieder was, wo wir aufgefordert werden, Dinge zu tun, sondern lasst euch in eurem Wesen, in eurem Sinn verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wir werden in Verantwortung genommen, dass sich unser Sinn, unser Denken verändert aufgrund des Wortes Gottes, damit wir prüfen können, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Es ist nicht so, dass wir den Willen Gottes nicht erkennen können oder dass es keinen spezifischen Willen Gottes für uns gibt, sondern es ist unsere Verantwortung, uns hinzugeben, im Wort Gottes zu forschen und unser Denken, unseren Sinn dahingehend zu ändern, dass wir auf der Grundlage des Wortes Gottes das Leben empfangen und auch leben können. Auch hier wieder, das ist was wir tun, weil Gott alles schon bereitet hat. Viele von uns stehen immer wieder an dem Punkt, in ihrem Christenleben zu sagen, was muss ich jetzt tun, damit Gott mir hilft, damit Gott mich heilt, damit Gott mir zeigt, welche Entscheidung ich jetzt treffen soll, damit Gott mir zeigt, für welchen Beruf ich mich entscheiden soll und diese Dinge. Das sind alles Dinge, die hat Gott bereits für jeden von uns vorgegeben. Das ist etwas, wo wir im Glauben zugreifen können. Wir beten ja, die Christenheit betet seit dem Evangelium, seitdem Jesus das gesagt hat, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, es gibt einen Willen bereits im Himmel. Und wenn ich bete, dann darf ich das beten, was im Himmel ist. Im Himmel ist Friede, ist Freude, ist Gerechtigkeit, die Frucht des Geistes, wie wir manchmal lesen. Im Himmel gibt es keine Krankheit. Im Himmel gibt es Frieden, da gibt es Versöhnung. Da gibt es Kraft, um Leben zu führen. Und das hat uns Jesus schon bereitet, indem er am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Als Jesus vor 2000 Jahren gesagt hat, es ist vollbracht, da hat er nicht gemeint, mir reicht's, ich verabschiede mich jetzt, sondern er hat gesagt, ich habe meinen Auftrag, den Gott mir gegeben hat, hier in dieser Welt, das ist passiert. Ich habe das getan, dass die Menschen wieder in Versöhnung, in Gemeinschaft mit Gott sein können und aus dieser Quelle Gottes herausleben können. Es war auch in der Schöpfungsgeschichte so. Ihr kennt es, dass Gott nach und nach Dinge geschaffen hat. Er hat es ausgesprochen, es werde, und dann war das, ob das, die Scheidung von Wasser und Erde war und von Himmel und Erde und von Licht und Dunkelheit, von den Pflanzen und von den Samen und von den Tieren bis hin zu den Menschen. Und das heißt da immer, dass er eine Vorstellung von dem hatte, was er schaffen will, dass er es gesprochen hat, und in diesem Sprechen war die Kraft inhärent, also da drin war die Kraft, dass das auch sich ereignet und Gestalt gewinnt. Also er hat sich nicht irgendwas ausgedacht und hat dann gesprochen, es werde Licht zum Beispiel, und dann haben die ganze Materie irgendwo, hat eine Versammlung gemacht und hat gesagt, wie machen wir das jetzt, dass das Licht wird? Sondern in dem, was Gott gesprochen hat, war die Vorstellung schon, dass dies Wirklichkeit werden kann. Und nach 7 Tagen hat er sich zur Ruhe gesetzt und hat sein Werk angeschaut. Also es und Gott ruhte von seinen Werken. Nicht, weil er keine Kraft mehr hatte oder weil er erschöpft war, sondern weil er alles geschaffen hat, was die Menschheit und was die Tiere ab diesem Zeitpunkt, wo er sein Werk, seine Schöpfung vollendet hat, noch brauchen. Gott hat es vorausgesehen, dass zu unserer Zeit mal, ich weiß nicht wie viele Milliarden Menschen, 6, 8 Milliarden Menschen leben und die zu atmen haben. Er hat nie mehr sich hingesetzt und hat gesagt, was muss ich denn jetzt noch nachsitzen, um dies oder jenes noch zu schaffen, damit die Menschen leben können und die Tiere. Er hat alles in dieser Zeit geschaffen, und als er geruht hat, heißt es, die Schöpfung war vollendet. Es war alles da. Und wenn Jesus sagt, es ist vollbracht, dann hat er dies wiederhergestellt, dass wir, was wir zum Leben brauchen, alles schon da ist. Kein Gebet, was ich bete und sage, Herr Jesus, willst du den Menschen X heilen oder willst du mir das wegnehmen? Da sagt Jesus, keine Frage, das ist schon passiert vor 2000 Jahren. Im Glauben darfst du das für dich in Anspruch nehmen, darfst du das glauben. Wenn jemand sagt, ja, jetzt zeig mir doch deinen Willen, was ist meine Berufung? Die hat er nach Psalm 139 schon für dich überlegt, noch bevor du in deinem Mutterleib entstanden bist. Es ist alles da. Wenn jemand sagt, ich empfinde keine Liebe oder ich bin einsam, Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Ein Christ muss nicht einsam sein. Er darf mit der Gemeinschaft mit Jesus leben. Wenn jemand sagt, ich bin einsam, in Jesus haben wir Gemeinschaft. Wenn jemand sagt, mir fehlt die Liebe zu den Menschen, in Jesus haben wir die Liebe. Unser erneuerter Geist, wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir Jesus annehmen, ist so, dass in dem ein kompletter neuer Geist ist, das ist der Geist Jesu. Wir sehen ihn nicht, wir spüren nicht, aber die Bibel sagt, dass er da ist, dass unser Geist erneuert ist. Wir spüren unsere Seele, wenn es uns gut geht, wenn es uns schlecht geht. Wir spüren unseren Körper und wissen, was sich da tut. Aber wir haben noch einen dritten Teil, und das ist der wichtige Teil. Das ist nämlich der Geist Gottes durch die Wiedergeburt. Und da haben wir Zugriff im Glauben zu allem, was wir brauchen. Ich muss um keine Versorgung mehr beten. Ich muss um keine Hilfe mehr beten. Ich muss nicht darum beten, dass Gott sich überlegt, was seine Wille für mein Leben ist. Wenn ich jetzt heute, was weiß ich, mit meiner Schwiegermutter zusammen bin und sage, ich muss mal Gott fragen, ob er dich heilen will, dann sagt der Herr Jesus, du musst mich nicht fragen, das ist bereits geschehen. In Jesaja 53 heißt es, und in seinen Wunden seid ihr geheilt. Im Petrusbrief heißt es, in seinen Wunden sind wir geheilt worden. Das ist Vergangenheit. Es sind die Dinge, um die wir oft beten und die uns abhalten, das Leben Jesus zu leben, die sind bereits da. Also Jesus überlegt sich nicht, wenn wir beten, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Bin ich jetzt gut gestimmt oder nicht? Sondern er hat vor 2000 Jahren entschieden, dass es so ist. Es ist da. Und wir meinen oft, in unserer religiösen Erziehung, wir müssten was leisten oder wir müssten was tun, um Gott wohl zu stimmen, damit er auf unsere Gebete antwortet. Das ist völlig falsch. Jesus sagt, es ist alles da, was wir zum Leben brauchen. Es ist auch alles da, um die Menschen zu lieben und uns zu lieben. Es ist alles da, um zu erkennen, was er vorhat, was er heute hier und jetzt vorhat, mit jedem Einzelnen von uns, mit seiner Gemeinde und mit unserer Stadt. In der Geschichte vom Volk Israel, ihr wisst ja, dass die gefangen waren bei den Ägyptern und dass Gott durch Mose, der diese Berufung hatte, dieses Volk aus Ägypten rausgeholt hat. Und dann gab es eine Zeit, wo sie in der Wüste waren. Und es war eine ganz schwierige Zeit für die Israeliten. Wasserversorgung, was zum Essen, wie geht's weiter? Sie haben sich zurückerinnert an die Fleischtöpfe Ägyptens und haben gesagt, komm, lasst uns wieder zurückgehen. Und das war eine Zeit, wir wissen, dass das 40 Jahre waren, wo sie in der Wüste waren und sind mehrmals um die Berge rum, wo sie dann irgendwann gesagt haben, Moment, da waren wir doch schon mal. Und aber Gott hat, wie das bei Gott ausgeschaut hat, können wir lesen in Psalm 78, Vers 41. Psalm 48 redet davon, was Gott in dem Leben des Volkes Israel gemacht hat. An guten Dingen. Und wo Gott dann im Vers 41 sagt, er meint damit die Israeliten, und sie versuchten Gott immer wieder. Das heißt, sie kooperierten nicht mit Gott, sondern die hatten immer andere Vorstellungen, andere Gedanken, wieder zurück nach Ägypten, da haben wir was zu essen und so, und hier immer das komische Manna da. Aber es ist satt geworden, 40 Jahre lang musste keiner zum Schuhmacher gehen. Die hatten alles, man musste keine neuen Kleider kaufen, also super Ökonomie. Aber sie haben Gott versucht, sie waren nicht zufrieden. Und da heißt es, und sie bekümmerten den Heiligen Israels. Und im Englischen heißt dieses Bekümmern, limitieren, begrenzen. Das Volk Israel, auch wir, können Gott begrenzen in dem, was er tun möchte. In der Stadt, in der Gemeinde, in meinem eigenen Leben. Als ich das mal gehört und gesehen habe, kam mir eine ganze Reihe von Dingen in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, da habe ich Gott begrenzt. Da habe ich ihn nicht mich ganz zur Verfügung gegeben, zur Verfügung gestellt. Ich hatte Einwände, hat mir nicht gepasst, die Zeit nicht. Ich wollte in Urlaub gehen und dies und jenes. Jetzt, als diese Anfrage jetzt kam mit der FCJG in Lüdenscheid, ich wusste sofort, dass diese Situation in den letzten Jahren öfters da war, wo Gruppen von außerhalb Dresdens gefragt haben, ob sie nicht mit der Gruppe kommen können, um in Dresden in der Stadt zu sein und den Menschen von Jesus zu erzählen. Und da war oft auch bei mir die Entschuldigung, es ist zu kurzfristig, es ist Urlaubszeit, ich kriege die Leute nicht mehr zusammen. Aber als das dieses Jahr war, wusste ich sofort, ich darf Gott nicht begrenzen. Und ich habe mich mit meinen Möglichkeiten und mit dem von den Geschwistern her mich zur Verfügung gestellt. Ich bin jetzt der Veranstalter von diesem Jesusmarsch. Ich habe sehr viel zu tun und ich kriege Absagen, ich kriege aber auch Zusagen. Und von Gott her ist es nicht wichtig, wie viele da dabei sind. Es geht nicht um die Zahl. Es geht um die, die Jesus kennenlernen und die Stadt lieb haben und die das im Herzen haben, ihn öffentlich zu ehren und mit ihm da zu sein. Und die FCJG-Leute machen auch in ihrem Abschlussgottesdienst, den wir da an der Prager Straße da vor dem Starbucks oder bei dem Borowski da haben, wird auch das Evangelium gepredigt den Leuten, den Menschen. Und ich finde es super, weil wer macht es? Das sind Leute, der Walter Heidenreich ist weltweit anerkannt als Evangelist. Wir merken das nur nicht. Genauso wie das damals beim Bonke war. Also, Gott möchte uns an dieser Stelle sagen, ich liebe diese Stadt, ich habe eine Berufung auf dieser Stadt. Wer in diesen Gebets Kreisen da oder Gebetsstunden sind, ist, weiß, dass Dresden eine Stadt ist, wo Gott angebetet wird, eine Stadt der Anbetung, auch eine Stadt der Heilung, kam aus einer anderen Quelle. Und ihr habt gehört, was hier auch ausgerufen worden ist über Dresden. Muss man prüfen, aber das sind Worte Gottes, wo jemand vorliest und sagt, das habe ich gehört, dass Jesus das für Dresden meint. Wie gehen wir damit um? Jeder wird sagen, ich habe schon 1000 Prophetien gehört und gesehen über mein Leben selber und so, und es ist nichts passiert. Wisst ihr, warum nichts passiert ist? Weil wir mit dieser Prophetie nicht zusammenarbeiten, weil wir die nicht in uns aufgenommen haben. Weil wir uns nicht reingestellt haben. Ich habe vor einem Jahr ungefähr bei diesen Gebetsbewegungen, Gebetskette, habe ich, als wir angefangen haben, in Raik waren wir da zusammen, und es kamen immer wieder die gleichen Prophetien, die gleichen Dinge, die genannt worden sind. Und ich habe damals gesagt, Leute, wenn wir es nur hören und darauf warten, dass das irgendwo oder irgendwann mal passiert, wird es nicht passieren. Sondern wenn Prophetien ausgesprochen worden sind in der Bibel, es sind 300 Prophetien über das Leben Jesu und ist in seinen Tod geschrieben worden im Verlauf von Jahrtausenden. Und die Propheten haben das ausgesprochen. Und es ist so passiert, wie die das ausgesprochen haben. Weil es immer wieder Menschen gab, die das geglaubt haben, die das ausgesprochen haben, das geglaubt. Eine Prophetie über meinem Leben oder über das Leben der Stadt muss von Menschen in dieser Stadt oder muss ich selber annehmen und sagen, ja, das nehme ich an, dass das von Gott ist, wenn das geprüft ist. Und ich tue Schritte, ich nehme Aktionen, die das sozusagen vorbereiten oder die das sozusagen vorwegnehmen, als würde das da sein. Und an dem Abend, wo wir über Dresden zusammen waren und die Gebetskette da in ihrer Entstehungsphase war, habe ich gesagt, wer ist hier bereit, damit wir in diese Berufungen hineintreten? Wer nimmt die auf sein Herz? Wer glaubt die? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Wenn wir nicht glauben, werden die Dinge, die Gott bereitet hat, nicht Wirklichkeit werden. Das gilt auch für die Gemeinde. Das gilt für alles, was Gott gemacht hat und was Gott wichtig ist. Auch deine persönliche Berufung, wo du kannst Gott fragen, du kannst anklopfen, du kannst dahinter sein und sagen, Gott, zeig mir das, und Gott wird es dir zeigen. Das heißt an einer Stelle, dass wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott hat Werke für uns bereitet, für jeden Einzelnen von uns, speziell auf dich zugeschnitten, wo du im Glauben es ergreifen kannst, hören kannst, ergreifen kannst und ausleben kannst. Und ich lade uns ein, dass wir das, was wir da gehört haben in den Dingen, wo Leute über Dresden gebetet haben, die haben eine besondere Art, sozusagen mit dem Wort Gottes zu leben und zu beten. Ihr habt mehrere Beiträge gehört, wo jemand in der Bibel gelesen hat und gesagt, Apostelgeschichte 3,20 oder manche haben die Texte nicht angesagt, aber so, und haben das gelesen und haben gesagt, das ist das, wo ich den Eindruck habe, was Gott über Dresden sagt. Und dann haben sie das gebetet. Und die glauben das für uns. Und ich lade uns ein, dass wir da uns eins machen und einschließen, sagen, es muss nicht jeder alles nehmen und alles glauben. Aber wenn jemand, wir schauen uns das jetzt nochmal an, wenn jemand sagt, dieses Wort hat mich jetzt besonders bewegt, dann kann er das, wenn wir jetzt miteinander beten, das einfach nochmal ausbeten und sagen, ich nehme das jetzt einfach auch für mich oder für uns oder für diese Stadt. Ich bin kein Dresdner, ich bin nicht in Dresden geboren. Ich bin irgendwo in Oberfranken geboren, ich weiß, ich war schon noch hoch. Und habe aber meine meiste Zeit in Franken und in Bayern, in München verbracht. Und ich bin 1995 nach Dresden gekommen zum CVJM und habe dann im CVJM gearbeitet und wusste, dass wir mit der Familie nach Dresden gehen, dass wir in Dresden Reich Gottes bauen. Die Zeit im CVJM waren 6 Jahre. Jetzt sind wir 22 Jahre da. Und an irgendeiner Stelle 2015 hat Jesus spezifisch mit mir über Dresden geredet. Und ich wusste, ich muss diese Stadt in meinem Herzen adoptieren. Das heißt, ich habe Dresden adoptiert und gesagt, ich bin ein Dresdner und ich liebe diese Stadt und mich bringt hier nichts weg, es sei denn, der Herr Jesus sagt eindeutig, oder kommt mit Hammer oder lauter Stimme oder sonst noch irgendwas. Und ich bitte euch, wenn wir jetzt beten dann, vielleicht mit dieser Frage auch, ob nicht der ein oder anderen. Man kann auch jemanden adoptieren für eine bestimmte Zeit. Also ich weiß ja, dass viele Studenten hier sind und Leute, die hier studieren, dann wieder weggehen. Aber für diese Zeit, wo ihr hier seid, kann man sagen, ich stelle mich zu denen, die Dresden lieb haben und die ein Herz für Dresden haben. Und soweit es mir möglich ist, in dieser Zeit, wo ich hier bin, will ich dafür Mitverantwortung übernehmen, dass das, was Jesus mit dieser Stadt möchte, dass das auch geschieht. Wir schauen uns das Video nochmal an.